Mukama Yebadri. Das ist Luganda und heißt Preis den Herrn. Preis den Herrn. Halleluja. Er ist hier. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen oder euch geht. Verzeiht mir gleich das Du, weil in Afrika duzt man sich. Und ich fühle mich zu Hause unter Geschwistern in der Familie. Und ja, ich bin total erfüllt. Preist den Herrn. Also ich bin heute Morgen schon beschenkt und bin noch ganz erfüllt von diesem wunderbaren Lobpreis. Hab ganz herzlichen Dank, Lobpreisteam. Es ist wirklich ein Geschenk, so in die Gegenwart Gottes geführt zu werden. Und für mich ist es wirklich so, Jesus ist hier. Und ich freue mich, dass wir in seiner Gegenwart sein dürfen. Mein Name ist Erika Maria Ströhr, euer lieber Pastor Helmut hat mich schon vorgestellt. Und ich will auch gar nicht so viel zu meiner Person hinzufügen. Ich denke, ich habe das Vorrecht, hier heute Morgen predigen zu dürfen. Und ich finde das wirklich als Vorrecht, weil der Apostel Paulus uns auch ermutigt und aufgefordert hat, Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und das ist eine große Ehre und ein Vorrecht. Und ich möchte das auch nicht einfach so jetzt im Galopp tun, um möglicherweise alles loszuwerden, was ich auf der Seele habe, sondern ich möchte als erstes für uns und für mich beten. Ja, himmlischer Vater, es ist wirklich eine Gnade, in deiner Gegenwart stehen zu dürfen. Und ich bin so dankbar, wir sind so dankbar, dass du hier bist mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Und Jesus, es ist so, dass du uns wirklich ermutigst und aufforderst, dich zu verkünden hier in dieser Welt. Und ich habe heute Morgen diese Gelegenheit und bitte dich einfach, dass du mich leitest durch deinen wunderbaren Heiligen Geist. Sei einfach hier und lass mich das verkünden, was du auf dem Herzen hast für deine Menschen hier in der Ichtis-Gemeinde. Lass es eine ermutigende Botschaft sein, Herr. Kein deprimierenden Vortrag, sondern wir brauchen wirklich deine Kraft, deine Liebe, denn du bist unser Leben. Danke für diese Zeit. Danke, Herr. Gib uns geöffnete Ohren und Herzen und füll meinen Mund mit deinen Worten. Amen. Ja, ihr habt es schon gehört, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen und ich bin heute auch nicht alleine hergekommen. Erstens komme ich immer mit dem Herrn, denn der hat in mir Wohnung genommen und das ist das Beste überhaupt, sodass immer auch ein starker Mann mit mir geht. Und zum anderen ist der Dienst, über den ich auch berichten werde, Fülle die Lücke oder Fill the Gap, ein eingetragener Verein in Deutschland und ich habe dort viele helfende Hände und eine wunderbare Schwester und Freundin und zweite Vorsitzende unseres Vereins konnte ich mitbringen. Oder besser gesagt, sie hat mich hierher gebracht. Das ist unsere liebe Edda, die ihr hier vorne schon gesehen habt. Wir sind auch nachher, nach dem Gottesdienst, auf jeden Fall noch ein Weilchen da. Und wir sind wirklich ganz erfreut darüber, ganz erfüllt auch, dass wir hier sein können heute. Es ist unser zweiter Termin überhaupt in Österreich. Wir haben herrliche Gastgeber, Ute und Helmut Meierhofer, die uns eingeladen haben und diese Verbindung hergestellt haben. Und ich sehe das schon, dass ihr echt auch eine ganz gesegnete Gemeinde seid, dass Jesus euch irgendwie ganz besonders lieb hat. Und ja, es ist einfach so schön, hier zu sein. Und ich freue mich auf das, was ich jetzt mit euch teilen darf. Ich habe, als ich in der Vorbereitung und im Gebet war für diesen Sonntagmorgen Gottesdienst in der Ichtis-Gemeinde, kriegte ich eine Geschichte wieder groß gemacht, die ich vor längerer Zeit gelesen habe. Und die möchte ich einfach mit euch teilen. Wir finden sie in dem Buch Daniel. In dem Buch Daniel und zwar im Kapitel 3. Daniel Kapitel 3. Da geht es um die drei Männer im Feuerofen. Und wir können nicht das ganze Kapitel lesen. Ich will es einfach kurz zusammenfassen, dass im dritten Jahr der Regierung Joachims, des König von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Das heißt also, König Nebukadnezar als Feind Israels, als Feind der Juden, war erfolgreich und brachte zu dieser Zeit die Juden in Gefangenschaft. Das ist nicht außergewöhnlich. Wer sich mit Israel und den Juden und Judentum befasst, weiß, dass das immer wieder vorgekommen ist in der Geschichte und dass wir momentan in einer Zeit leben, wo Gott sein Volk zurückführt nach Israel, was mich sehr freut. Jedenfalls in dieser Geschichte ist es so, dieser schreckliche König Nebukadnezar war weise genug und hat einige der besten Leute aus Juda mitgenommen, nämlich die jungen Männer, unter anderem Daniel und seine drei Freunde, und hat also auch gesagt, das sollen junge Männer sein, an denen keinerlei Makel sei. Und man soll ihnen die Schrift und Sprache der Chaldäer lehren, so dass König Nebukadnezar sie für seine Zwecke halt gebrauchen konnte. Und das waren eben Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der König Nebukadnezar hat die dann auch umgetauft. Ja, also die durften ihren Namen auch nicht behalten und hat sie also quasi so unter sein Joch gestellt. Aber diese drei jungen Männer waren sehr gottesfürchtig, sie glaubten an ihren allmächtigen Gott, sie pflegten ihren Glauben, ihr Judentum, auch in der Gefangenschaft, und sie standen fest, weil sie ihre Identität und ihre Wurzeln kannten. Und darum konnte Nebukadnezar, als er sich dann selber ein Götzenbild gemacht hat und die Menschen in seinem Reich aufgefordert hat, vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten, war er bei diesen jungen Männern nicht erfolgreich. Ihm wurde es zugetragen, dass sie also nicht bereit sind, ihn anzubeten. Und das hat diesen stolzen, unbeugsamen König Nebukadnezar, der sicherlich in dieser Geschichte auch ein Bild für den Feind ist, mit Wut erfüllt. Wenn wir sehen hier, ich fange einfach mal an bei Vers 19, Kapitel 3, Vers 19. Da wurde Nebukadnezar voller Wut und der Ausdruck seines Gesichts änderte sich gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego. So hatte er also die drei jungen Männer umgetauft, ja, von denen wir wissen, dass sie eigentlich Hanania, Michael und Asaja hießen. Also er war voller Wut, sein Gesicht veränderte sich und er sagte dann, er begann und befahl, den Ofen 7-mal mehr zu heizen, als es ausreichend war. Das heißt, er wollte diese Männer in den Ofen stecken und verbrennen für ihren Ungehorsam ihm gegenüber. Die Todesstrafe unter Qualen. Denn Feuer, wer sich mal so ein bisschen verbrannt hat, weiß, wie schmerzhaft das ist. Und er wollte diese drei Männer töten, weil sie nicht bereit waren, vor ihm auf die Knie zu fallen. Nun hat er aber offenbar schon eine Ahnung gehabt, welch starken Gott sie haben. Denn er hat vorsichtshalber den Ofen schon 7-mal mehr, als es eigentlich nötig war, anheizen lassen. Da sieht man also schon, irgendetwas war auch in diesem König, das wusste, da ist ein allmächtiger Gott hinter. So, er befahl also, den Ofen 7-mal mehr zu heizen. Dann befahl er Männern, den stärksten Männern in seinem Heer, auch wieder so ein Zeichen, ja, nicht irgendwer, nicht einfach die üblichen Sicherheitsbeamten, sondern die stärksten Männer in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden, um sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. Also auch das, er hat sie sogar noch fesseln lassen, damit sie ihm nicht noch kurz vor der Ofentür entweichen konnten. So, daraufhin wurden diese Männer in ihren Mänteln, Röcken, Mützen und ihren sonstigen Kleidern gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Darum, weil das Wort des Königs so streng und der Ofen außergewöhnlich geheizt war, tötete die Flamme des Feuers jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinaufbrachten. Also wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, die ganze Situation. Drei junge Männer, die feststehen in ihrem Glauben, die wegen ihres Glaubens zum Tode verurteilt werden, in einen Feuerofen geworfen werden sollen, werden von den stärksten Männern des Heeres hingebracht. Der Ofen wird geöffnet und als erstes werden diese Männer, die sie hinaufbringen, vernichtet. Und dann werden diese drei jungen Männer mit all ihrer Kleidung in den Ofen geworfen. Sie fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Wenn wir lesen in Vers 24, Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Staatsräten, haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten und sagten zum König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe 4 Männer frei umhergehen, mitten im Feuer, und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des 4. gleicht dem eines Göttersohnes. Meine lieben Geschwister, als ich diese Geschichte gelesen habe und so gedacht habe, da ist ein 4. mit dem Ofen und das Aussehen gleicht dem eines Göttersohnes, da war das für mich klar, das ist Jesus. Das ist noch hier im Buch Daniel im Alten Testament, aber das ist für mich ist das Jesus. Jesus war mit diesen 3 jungen Männern im Feuerofen. Und mir wurde auch klar, wir lesen das so, aber wenn wir uns in die Situation hineinversetzen, dann können wir uns vielleicht vorstellen, welche Angst, ja, welches Grauen auch diese 3 Männer hatten. 3 junge Männer, die zwar fest in ihrem Glauben standen und die sicherlich von Gott auch durch die Situation hindurchgetragen wurden, aber die trotzdem die Hitze gespürt haben, den drohenden Tod, Todesangst. Gebunden in der Hitze dieses Ofens. Und dann war Jesus da. Und wer heute Zeit hat an diesem Sonntag, kann mal das ganze Buch Daniel lesen. Es ist wunderbar. Es ist so beeindruckend. Und insbesondere diese Geschichte zu Ende lesen. Denn für mich ist es wirklich ein Zeichen, dass Jesus in jeder Situation unseres Lebens schon da ist. Die Frage, die mich damals bewegt hat, war, warum hat Gott das zugelassen? Er hat doch schon die Männer, die jetzt diese 3 Jungen dort hinaufschleppten, vernichtet. Er hätte doch mit einem Blitz vom Himmel König Nebukadnezar entfernen können. Er hätte doch die Fesseln der Männer lösen können, dass sie hätten fliehen können. Er hätte doch dieses schmerzende, heiße, gefährliche, bedrohliche Feuer gleich löschen können im Ofen. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Warum hat Gott jetzt in dieser Art und Weise gehandelt? Er hat einen 4. in den Ofen kommen lassen, Jesus für mich. Und hat eben diese Umstände nicht verändert, sondern die Männer mussten da durchgehen. Die mussten durch dieses Feuer, die mussten durch diese Angst, die mussten durch diese Zweifel, die mussten durch diese Hitze. Aber letztendlich, wenn wir die Geschichte weiterlesen, ihnen wurde kein Haar gekrümmt. Sie sind da heil wieder rausgekommen. Und was ich glaube, auch sehr gestärkt in ihrem Glauben und in ihr Vertrauen zu Gott. Und das war dann auch für mich die Antwort, dass Gott Situationen und Dinge in unserem Leben zulässt, um uns zu ihm zu ziehen, um sich zu verherrlichen, um der Welt zu zeigen, ich bin da, um uns in unserem Glauben und in unserem Vertrauen zu stärken und uns deutlich zu machen, ich bin da. Für mich war das so ein richtiges Aha-Erlebnis, denn wenn ich zurückblicke auf mein eigenes Leben, muss ich sagen, ich bin auch schon durch einige Feueröfen hindurch. Und ich bin sicher, dass hier viele Menschen sitzen, die vielleicht auch dieses Gefühl eines Feuerofens kennen. Die Feueröfen unserer Zeit sind vielleicht Arbeitslosigkeit oder Krankheit, eine schlimme Diagnose, Krebs oder den Verlust eines lieben Menschen, Hoffnungslosigkeit, Depression, Ängste, Zukunftsängste. Wie soll es weitergehen? Es gibt so vieles, was in unserer Welt auf uns einstürmt. Und auch wir als Christen haben nicht einfach das Vorrecht zu sagen, das betrifft mich nicht, sondern auch wir haben die Erfahrung, dass wir eben genauso wie alle anderen Menschen betroffen sein können, von allem, von Armut, von Verlust, von Krankheit, von Leid, von Trauer und Tod. Das, was uns unterscheidet, ist, wir sind besser dran. Wir sind besser dran als die anderen. Wir haben den vierten Mann im Feuerofen. Wir haben Jesus an unserer Seite. Und das hat mir der Herr auch mal versprochen. Er hat mir keinen Spaziergang versprochen, aber er hat mir versprochen, immer an meiner Seite zu sein. Und ich bin sicher, das gilt auch für jede und jeden Einzelnen von euch, dass Gott mit uns ist. Meine Feueröfen waren unterschiedlich. Ich bin in Deutschland, im norddeutschen Raum geboren und aufgewachsen, in einer kinderreichen Familie. Ich bin die dritte von oben. Das heißt, ich habe noch zwei ältere Schwestern, drei jüngere Brüder und dann noch eine kleine Schwester. Es wirkte alles recht idyllisch in einem kleinen Dorf im Emsland, katholisch. Wir sind auch sonntags zur Kirche gegangen. Ich mochte das auch, das Beeindruckende, die Rituale. Aber ich habe nie verstanden, warum Jesus gekreuzigt wurde oder was er überhaupt mit meinem Leben zu tun hat. Ich wusste nicht, dass ich eine persönliche Beziehung zu Jesus haben kann. Und damit zu meinem himmlischen Vater. Das hat mir keiner gesagt. Mit meinem Vater oder Vaterbild hatte ich sowieso Probleme. Denn mein Vater war zwar vom Charakter her ein wunderbarer Mensch, aber durch seine Alkoholkrankheit aggressiv und unberechenbar. Er hat unsere Familie sehr tyrannisiert. Und meine Mutter geriet mehr und mehr in Gemütskrankheit, Depression, Medikamentenabhängigkeit. Somit waren eigentlich beide Eltern nicht da. Das bewirkt, dass Kinder sich selbst überlassen bleiben, schnell erwachsen werden müssen und auch schutzlos sind. In dem Milieu von Alkohol und auch Gewalt, wenn mein Vater nüchtern wurde, war er oft sehr aggressiv. Und selbst ohne irgendeinen Anlass oder echten Grund wurden wir geschlagen, sodass ich anfing, Ungerechtigkeit zu hassen. Ich habe das einfach nicht eingesehen, warum ich leiden muss, obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Und die Schutzlosigkeit in dem Milieu mit Alkohol bedingt auch oftmals sexuelle Übergriffe an hilflosen Personen. Und auch da ist dann nicht der erforderliche väterliche Schutz da. So, mein Vaterbild war sehr verzerrt. In der Teenagerzeit habe ich sehr rebelliert. Und ich weiß noch, wie ich mir so einen Button an meine Bluse gesteckt habe. Auf dem stand plakativ, ich bin gegen alles. Und das sagte eigentlich meine Lebensphilosophie aus. Ich wollte und mochte mich nicht anpassen. Ich habe dann ganz früh das Elternhaus verlassen, mit 15 Jahren schon, und bin auf eine norddeutsche Insel und habe dort in der Gastronomie angefangen. Im Hotel gearbeitet, im Café. Ich musste dann auch manchmal runter ins Nachtlokal, musste mich auch da mit meinen zarten 15 Jahren immer wieder abgrenzen gegen Übergriffe und habe also wirklich, ich weiß nicht wie, gelebt, aber heute im Rückblick sehe ich, dass die schützende Hand Gottes mit Sicherheit immer schon da war. Aber ich wollte von Gott gar nichts wissen. Ich habe meinen katholischen Glauben später auch verlassen, bin aus der Kirche ausgetreten und habe dann ganz groß mäulig gemeint, mag sein, dass da eine Macht ist, die ist größer als ich, von mir aus nenne ich sie auch Gott, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? So mit 21 habe ich dann den Eindruck gehabt, ich sollte noch irgendwas Richtiges lernen und hatte die Möglichkeit, in Niedersachsen, Bundesland, in Deutschland zur Schutzpolizei zu gehen. Die haben also erstmalig Frauen eingestellt, das war 1980 und 81. Ich habe mich beworben, obwohl ich nur einen Hauptschulabschluss hatte, habe aber alle Eignungsteste wunderbar hingelegt und man hat mich angenommen und ich konnte Schulabschlüsse nachholen und wurde trainiert, so ein bisschen wie ein Soldat. Gleiten, kriechen, robben, schießen, marschieren und salutieren. Also ich habe so eine richtig schöne Armeeausbildung und heute in der Armee Gottes kommt mir das sehr zugute. Es war nicht immer einfach, aber ich hatte eben auch diesen Kampfgeist in mir, dass ich einfach nicht aufgeben wollte. Ich wollte durchhalten und für mich als junge Polizistin, erstmal in der Uniform auf den Straßen Hannovers, war für mich eigentlich ja, so bekanntes Milieu, weil wir hatten viel mit Betrunkenen zu tun, mit Familienstreitigkeiten, mit Unfällen, mit Gewalt. So, ich war zu Hause und habe meinen Dienst also sehr zuverlässig und sehr kompetent versehen, was auch meinen Vorgesetzten auffiel. Sie haben mich dann gefördert. Ich konnte eine Ausbildung für den gehobenen Dienst machen, konnte noch sogar studieren, Verwaltung und Rechtspflege, ein Teil Jura und bin dann zur Kriminalpolizei gewechselt. Für mich war es immer so, ich habe mir selber auf die Fahne geschrieben, ich will den Bösen Böses tun und den Guten Gutes. Und ich selbst hielt mich natürlich für gut, keine Frage. Ja? Also wenn, dann war ich vielleicht selber mal Opfer von Straftaten geworden, aber ich war gut. Und als Kriminalbeamtin habe ich dann so richtig mit Akribie die Straftäter verfolgt. Ich habe dann sogar den Spruch geprägt, in Deutschland seien wir ein Staat, der den Täter verwöhnt und die Opfer verhöhnt, weil mir die Gefängnisstrafen nie hoch genug erschienen, weil ich ein großes Herz für die Opfer hatte und kein Erbarmen für die Straftäter. Und man konnte wirklich sagen, ich war so ein bisschen ein weiblicher Paulus, der als Saulus die Christen verfolgt hat bis aufs Blut und mit einem Fanatismus, so war ich als Kriminalbeamtin. Kein Erbarmen, no mercy. Überstunden, klar, wenn ich damit irgendeinen Täter fassen konnte, war mir alles egal. Ich war mit meinem Beruf verheiratet. Im Beamtenrecht gibt es auch eine Regel, die heißt volle Hingabe an den Beruf. Ja, das habe ich sehr wörtlich genommen. Ich war mit meinem Beruf verheiratet, ich habe es verpasst, eine Familie zu gründen. Ich habe keinen Mann, ich habe keine Kinder. Ich war wirklich nur vom Paragraphen beseelt und hinterher die Straftäter zu fangen. Und dann bin ich selbst in eine Krise geraten. Ein sehr heißer Feuerofen, weil ich irgendwann erkannt habe, dass ich irgendwo den Sinn des Lebens nicht mehr sehe. Durch all die Schrecknisse, durch die Straftaten, mit denen ich konfrontiert wurde, die ja wirklich ganz unterschiedlich zu denen sind, die wir so per Fernsehen konsumieren können. Also all die Tatorte, und muss ich jetzt leider die Tatort-Fans um Vergebung bitten, vergisst es, so ist das reale Leben echt nicht, sondern das tatsächliche Leben ist so, dass wenn ein Verbrechen geschieht, mehr als 2 Leute daran arbeiten, um es aufzuklären. Es ist mühsame Kleinarbeit, es ist viel Aktenführung, es ist sehr viel Trauer und Elend, mit dem man konfrontiert wird. Und wenn man bei Mord, Totschlag, Brand und Sexualdelikte arbeitet, das ist also die Inspektion 1, dann ist Mord eher selten, Gott sei Dank, aber Selbstmord ist das täglich Brot. Das heißt, wir haben in unserer Welt sehr viel Suizide. Und als Polizisten müssen wir die bearbeiten, um festzustellen, dass da keiner nachgeholfen hat, sondern dass es wirklich ein sogenannter Freitod war. Wobei das sicherlich kein Freitod ist, sondern da steht der Teufel dahinter, die Werke des Feindes, die wir zerstören wollen. Ja, ich bin durch diese Umstände und durch das, was ich gesehen habe, zu der Entscheidung gekommen, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Und wenn es doch einen geben sollte, dann ist er nicht gut. Weil bei dem, was ich so sehe in meinem Beruf, ist die Welt einfach grottenschlecht. Abgrundtief schlecht. Und ich bin dann zu einem Entschluss gekommen, dass die Leute, die sich selber umbringen, Recht haben. Es lohnt sich nicht zu leben, es macht keinen Sinn, es ist eine tägliche Plackerei. Und außerdem, ja, Tod war für mich ewiger Schlaf, Ruhe sanft, Rest in Peace. Und ich war bereit, mein Leben selber zu beenden. Ich bin so tief in diese Krise hineingeraten und war so verstrickt darin, dass ich es für ein Leichtes erachtete, meine Waffe mitzunehmen vom Dienstort und mir die an die Schläfe zu halten. Oder ein Silvesterabend hatte ich auch die Idee, vom Balkon zu springen. Ich war noch nicht ganz sicher, ob die Höhe ausreicht, aber habe dann so gedacht, nee, eigentlich der 5. Stock auf dem betonierten Parkplatz müsste reichen. Und Gott sei Dank war ich in diesem Feuerofen nicht alleine. Und Gott sei Dank haben damals offenbar schon Menschen für mich gebetet. Denn ich habe in dem Moment, wo ich diesen Entschluss gefasst habe, zu Gott geschrien und angefangen zu beten, nach Jahren der Gebetslosigkeit. Nach Jahren des Nichtglaubens habe ich gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Und das Gute ist, Gott hat geantwortet, denn ich hatte tief in mir eine Stimme, die sagte, ich habe dich nicht verlassen. Du wolltest von mir nichts mehr wissen. Und es hat eine Änderung hervorgerufen. Ich bin an diesem Abend, in dieser Krisenzeit, in diesem Feuerofen auch raus und habe geschlafen. Ich glaube 3 Tage und 3 Nächte. Ich hatte frei. Ich war erfüllt mit neuer Kraft, mit neuem Leben. Ich habe dann zwar immer noch nicht mit meiner Beziehung so fortgesetzt, aber ich muss auf einem guten Weg gewesen sein, denn es veränderte sich etwas. Ich wechselte die Dienststelle. Ich kam in einen neuen Bereich. Ich hatte plötzlich die Aufgabe, nach einer Reform in unserem Land mit Kriminalstrukturen die Jugendarbeit und Jugendkriminalität neu aufzubauen. Und kriegte einen Kollegen direkt neben mir im Büro. Unsere Türen waren immer offen. Und am ersten Tag habe ich ihn schon gehört mit rauer Stimme, der da saß in seinem Büro und sagte, ja, auch du brauchst Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich dachte, was ist denn hier los? Wo bin ich jetzt hier gelandet? Und dann kamen schon andere wohlmeinende Kollegen und haben gesagt, ach, das ist Friedemann, auf den brauchst du nicht zu hören. Der spinnt ein bisschen. Der kommt auch irgendwann mit seiner Bibel zu dir und will dich bekehren. Lass dich da bloß nicht drauf ein. Ja, der will ja alle bekehren. Und als ich diesen Kollegen kennenlernte, sagte er, ja, ich würde gern alle bekehren, aber das kann ich nicht. Das müssen sie schon selber tun. Aber ich habe sie so lieb, dass ich es gerne machen würde. Kurzum, dieser Mann wurde mein Lotse, der mich zu Jesus gebracht hat. Der hat nämlich die Bibel gelesen. Er hat sie mal gelesen, nicht unbedingt so, weil er nun so gläubig schon war, sondern weil er damals noch politisch aktiv war, und zwar bei den Grünen als Kriminalbeamter. Ist also auch schon außergewöhnlich. Und er war erbost. Er war erbost in seinem Ortsrat und hat gesagt, also die Christdemokraten sind doch gar keine Christen. Jetzt muss ich erst mal rausfinden, was Christen überhaupt sind, und hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und das hat ihn so berührt, dass er sie ein zweites Mal gelesen hat und gesagt hat, wenn das wahr ist, wenn das wahr ist. Und auch das ist ein Zeugnis, wie Gott ihn geführt hat, denn er musste dann irgendwann mal eine ältere Dame vernehmen als Zeugin und hat ihr angeboten, das ist zu mühselig für sie, hier zu unserer Dienststelle zu kommen. Ich schnapp mir meine Schreibmaschine und fahre zu Ihnen raus nach Hause, wenn Ihnen das recht ist. Und die alte Dame hat gesagt, ja, komm so ruhig, ich bin zu Hause. Ich mache uns dann ein, was war das, Häfchen? Häflein. Immer dieses Ausland. Also eine Tasse Kaffee, ne? Und dann ist er also zu ihr hingefahren und sie macht die Tür auf und im Hintergrund hängt ein riesiges Poster. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und er sagt, das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Kurzum, diese Frau war eine geisterfüllte Christin. Er war ganz nah dran und hat dann Ja gesagt und wurde ein ganz geisterfüllter christlicher Bruder. Bruder im Herrn und wunderbarer Kollege, der Antworten auf meine Fragen hatte. Antworten wirklich an das Leben. Und wir haben 2 Jahre zusammengearbeitet, bis ich dann auch Jesus mein Ja-Wort gegeben habe. Und es ist einfach wichtig, dass wir selber diese Entscheidung treffen. Ja, Gott hat keine Enkelkinder. Der hat nur Kinder und die sind alle freiwillig in seinem Reich. Ja, wir können also niemanden bekehren oder hinschubsen, sondern wir können immer nur diese Pflanze oder dieses Saatgut, was wir ausstreuen, wenn wir die Gelegenheit haben, weitergießen und darauf warten, dass sie aufwächst und dass dann die Frucht kommt. Es war die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich bin so verliebt in unseren Herrn und ich möchte nie wieder ohne ihn sein. Von neuem geboren, das heißt mit seinem Geist erfüllt. Und dann verändert sich auch was. Dann verändert sich was. Wenn sich nichts verändert, ist es vielleicht keine richtige Neugeburt. Dann steckt vielleicht noch jemand im Geburtskanal, ich weiß es nicht. Aber für mich war es so, ich hatte plötzlich Erbarmen mit den Straftätern. Ja, ich habe plötzlich gespürt, dass ich mich ja selbst als Sünderin erkannt habe und auch nicht besser bin als die bösen Buben oder Mädels, die ich da vor mir sitzen hatte. Und dieses Verständnis hat auch dazu geführt, dass mir auch viele ihr Herz ausgeschüttet haben und dabei natürlich auch ein Geständnis abgelegen haben. Also war ich auch da wieder sehr erfolgreich. Und das wird leider nicht mehr immer belohnt, wenn jemand vor Gericht die Wahrheit sagt, aber es hat auch diese Menschen entlastet. Und ich durfte schon während meines aktiven Dienstes auch einige Menschen zu Jesus führen. Und trotzdem war es für mich auch total schwer, weil ich immer noch im Bereich Todesursachenermittlung zu den Suiziden gerufen wurde und gesagt habe, ja, hier komme ich jetzt echt mit der frohen Botschaft zu spät. Das hat mich sehr belastet. Ja. Und was so der Umgang mit Straftätern, wo ich einfach heute Morgen auch nochmal bei der Losung nachgeschaut habe. Ich weiß nicht, wer so ein Losungsheftchen liest. Ich brauche das immer jeden Morgen so als ersten Happen für mein geistliches Frühstück. Da steht heute in der Losung drin, bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Und dann aus dem Neuen Testament, das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich die Erste bin. Ja, das hat mir sehr geholfen, die Wahrheit über mich selbst zu akzeptieren und andere Menschen anzunehmen. Sicherlich nicht die Sünde, die sie tun, aber den Sünder an sich. Denn das macht Jesus auch. Ich habe dann gefährlich gebetet. Ich habe gesagt, Herr, ich liebe dich so sehr, ich möchte gerne einen vollzeitlichen Dienst für dich. Es hat dann noch 3 Jahre gedauert und dann konnte ich vorzeitig aus dem Beruf aussteigen. Ich bin dann erstmal in Deutschland aktiv gewesen, auch gerade sehr evangelistisch, weil ich so auf dem Herzen hatte, die frohe Botschaft weiterzubringen. Und dann bin ich über Griechenland in einer deutschsprachigen Gemeinde richtig schön in ein Trainingslager geschickt worden von Gott. Das wusste ich damals noch nicht. Ich habe dort als rechte Hand des Pastors in einer Gemeinde mitgearbeitet und habe eigentlich alles gemacht. Also wer sich jetzt gerade nach seiner Berufung ausstreckt, seid alle ganz doll ermutigt, tut einfach das, was direkt vor euren Füßen ist, denn das gehört alles zur Berufung dazu. Ich habe in der Gemeinde Kaffee gekocht, nach dem Gottesdienst die Gottesdienstbesucher bewirtet. Ich habe dann hinterher den Raum gereinigt, die Toiletten geputzt, das Geschirr gewaschen. Ich habe Bibelstunde gemacht mit den Kindern. Ich habe Frauenfrühstück organisiert, jedes Mal dienstags. Donnerstags haben wir Gebetstreffen gehabt. Sonntags habe ich dann schon mal eine Predigt übernommen, wenn der Pastor nicht da war. Also eine richtig schöne Ausbildung. Dass auch mein anderes Leben, mein vorheriges Leben, Familie, Probleme, Rebellion in der Jugendzeit, Polizei, Uniform, Hierarchien, Umgang mit Kriminellen, dass das auch alles schon eine Vorbereitung war, wusste ich da noch nicht. Ich habe nur irgendwann gemerkt, dass in Griechenland nach 3 Jahren so die Grenzen erreicht sind und mir das Leben auf dieser traumhaften Insel Rhodos, auf der Paulus auch mal war, langweilig wurde. Und ich habe dann durch Internet und durch meinen Glauben und dadurch, dass ich auch Maria Prian kenne, den Eindruck gehabt, ich will was Helfendes tun. Und habe mich dann an das Werk von Maria Prian gewandt, ob sie eine Volontärin haben wollen. Und ich wusste noch nicht, wie lange oder was. Ich wollte einfach nur was Helfendes tun. Ich habe gesehen, Kinder, Waisenkinder, Schulausbildung, wunderbar. Ich bügel da auch, ich putze da auch, ist mir egal. Ich brauche jetzt wieder mehr Sinn in meinem Leben. Und auch da hatte ich wieder vorher gefährlich gebetet. Ja, also für alle, die beten, denkt daran, Gott nimmt uns ernst. Er nimmt uns wirklich ernst. Er nimmt uns beim Wort. Nicht leichtfertig hinplappern. Und dann kommt es. Weil ich habe dann gesagt, ach ja, ich möchte noch viel mehr von der Welt sehen. Griechenland ist ja ganz schön, aber ich war noch nie in Afrika. Ich war noch nie in Südamerika. Ich war noch nie in Asien. Auf jeden Fall war ich 3 Monate später in Afrika, in Uganda, in Vision for Africa. Und wurde dort ins Büro gesteckt. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Platz. Aber ich habe gedacht, ich will auch treu sein in dem, was Gott mir gibt. Und einfach zeigen, dass ich bereit bin, auch mal was zu machen, was mir nicht so liegt. Aber da war ich dann auch nach 3 Wochen schon wieder draußen, weil jemand kam, die viel besser war als ich. Und ich kriegte dann erstmal das Hotel anvertraut, denn es gab in dem Riesenwerk auch mittlerweile ein Hotel. Und Reisegruppen, die Uganda oder auch ihre Patenkinder kennenlernen konnten. Also eine gute Sache. Aber in diesem ganzen Rahmen bin ich auch das erste Mal in ein ugandisches Gefängnis gegangen. Und zwar in das Upper Prison. Das ist ein Maximum Security Prison, also ein Hochsicherheitsgefängnis, das eigentlich für 600 Menschen konzipiert wurde, in dem aber 3600 Männer gefangen gehalten werden. So, das muss man sich jetzt mal vorstellen, ne? Viele von euch haben ein Auto. Da passen meistens so 5 Leute rein, 2 vorne, 3 auf der Rückbank. Jetzt erhöht mal die Zahl um das 6-fache. Also wir können das ja mal ausprobieren mit Ute und Helmut, dass wir nach dem Gottesdienst mit 30 Leuten versuchen, jetzt bei euch im Auto Platz zu finden. Das wird ganz schön schwierig, ja. Und über die Umstände, die Haftumstände berichte ich gleich. Nur ganz kurz, für mich war das Erlebnis im Gefängnis, wo ich rein bin als weiße Frau, auch alleine, ehemalige Kriminalbeamtin, und dort wirklich mit Gottes Vollmacht und Kraft über Vergebung gesprochen habe, ein ganz klares Zeichen, das ist mein Platz. Da soll ich hin. Da will Gott was tun. Hier ist Jesus auch. Und er hat mir das auch groß gemacht. Was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder Jesus sagt, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Das heißt, er ist auch genau für diese Verlorenen, für diese Sünder gekommen, von denen ich die Erste bin. Und für mich war es so, ich konnte das immer so einrichten, dass ich jeden Donnerstag dorthin gegangen bin, aber auch gespürt habe, dass ich mehr machen möchte. Ich habe dann mit Maria gesprochen und gefragt, ob wir den Dienst erweitern können. Und sie hat mich dann ermutigt und gesagt, nein. Das passt hier nicht unter unserem Schirm. Wir haben mehr so den Fokus auf Waisenkinder, Schulausbildung, dies und das. Du bist kompetent genug, mach dein eigenes. Und so ist dieser eigene Gefängnisdienst in Uganda entstanden, Fülle die Lücke oder Fülle Gap International. Wobei Fülle die Lücke genau das meint, was wir tun. Denn wir wollen auch nicht in Uganda stehen bleiben. Wir wollen auch mehr machen. Wir wollen auch nicht bei diesen Gefängnissen, die wir bisher besuchen, stehen bleiben, sondern wir wollen noch mehr erreichen. Uganda hat 384 Gefängnisse. Wir sind momentan in ungefähr 10 von diesen Einrichtungen. Wir stehen also noch am Anfang. Und die Menschen dort, und das sind Männer, Frauen und auch Jugendliche und Kinder, warum Kinder im Gefängnis sind, dazu komme ich gleich. Diese Menschen, die sind in einem Feuerofen. Die sind wirklich in einem Feuerofen. Ja, das mag sein, dass einige von denen auch eine Straftat begangen haben und da ganz mit Recht sind. Aber es sind auch Menschen dort, die unschuldig einsitzen. Es sind auch Menschen dort, die ganz einfach verleumdet wurden. Es spielt keine Rolle, die sind alle in derselben Situation. Sie sind im Gefängnis in einem Entwicklungsland, das schon nicht für seine Waisen, Witwen, Kranken und Alten sorgen kann. Das überhaupt kein Interesse daran hat, denn gut für die Gefallenen in der Gesellschaft zu sorgen. Ja? Diese Menschen in den Gefängnissen sind von der Gesellschaft ausgestoßen. Man kann also damit wirklich keinen Blumentopf gewinnen, würde ich mal sagen. Wenn ich erzähle, dass ich in die Gefängnisse gehe, dann gucken die Leute mich manchmal richtig erschrocken oder gar angeekelt an. Und auch wenn Uganda ein vornehmlich christliches Land ist, es ist noch keineswegs in alle Herzen gefallen, dass auch wir Sünder sind und nicht besser als die Straftäter. Und so sind sie oft nur so versorgt, dass sie am Leben bleiben. Die Haftumstände sind sehr schwierig. Der Staat gibt seinen Beitrag, dass die Menschen am Leben bleiben. Aber es mangelt in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das fängt bei der Überbelegung an, was ich gesagt habe, in diesem Hauptgefängnis. Ich habe auch ein paar Fotos mit, die wir gleich mal zeigen werden. Dann kann ich nämlich zu den Fotos jeweils was sagen. Dass sie eine Mahlzeit am Tag bekommen, dass durch diese Enge in den Zellen, wenn man sich das überlegt, für 600 konzipiert, 3600 Männer sind da drin, wie die sich zusammendrängen. Die können sich gar nicht ausstrecken. Betten gibt's da nicht. Wer Verwandte hat, die sorgen können, hat vielleicht eine dünne Matratze. Wer keine hat, hat vielleicht eine Strohmatte. Wer Wer diese nicht hat, hat vielleicht eine Decke. Wer die nicht hat, schläft auf dem nackten Boden. Und was heißt schlafen? Also du hast immer den Arm oder das Bein deines Nebenmannes im Gesicht auf deinem Körper. Und umdrehen geht auch nicht. Da muss dann einer abgestellt werden, der dann stündlich ansagt, turn right. So, dann kannst du dich auf die rechte Seite drehen. Ja? Und dann so nach einer Stunde kommt der Befehl, turn left. Und dann kannst du wieder nach links drehen. Und wenn die Zelle so voll ist, dass es sowieso schon gar nicht klappt, dass sich alle hinlegen, dann steht eine Hälfte für die halbe Nacht und die anderen ruhen. Und dann stehen die auf und wechseln. Ja? Es gibt eine Mahlzeit am Tag, das traditionelle Posho und Beans, Maisbrei und Bohnen. Aber für die Gefängnisse, sage ich es ganz ehrlich, kauft man nicht die beste Qualität. Oft ist dieser Maisbrei, dieses Maismehl schon abgelaufen und schmeckt dann bitter. Ist also fast ungenießbar. Und der Bohnenlieferant hat sich auch gedacht, da mache ich doch noch ein Schnäppchen, die kauft mir die Säcke nach Gewicht ab. Da haue ich dann ein paar Steine rein. Dann werden die Säcke schwerer und ich krieg trotzdem mein Geld. Dass die Gefangenen dann manchmal mehr Steine als Bohnen auf dem Teller haben, interessiert die nicht. Krankheit im Gefängnis. Krankenversorgung. Sie regeln alles selbst. Medikamente. Fast nie da. Notwendige Operationen. Leistenbruch. Ist nicht notwendig. Braucht man nicht fürs Überleben. Frauen, die schwanger sind. Keine Haftverschonung. Sorry. Kriegt dein Kind im Gefängnis. Und wenn du denn da bist und du hast nur eine Unterhose, ja sorry, dann musst du sie halt waschen, ne? Und die Kinder, die dürfen da drinnen bleiben bei ihren Müttern, bis sie 3 Jahre alt sind, bis sie abgestillt werden und dann müssen sie zu Verwandten. Und oft sagen die Frauen, nein, ich kann die nicht zu meiner Familie geben. Denn wenn sie straffällig geworden sind, ist es oft innerhalb der Familie, dass sie einfach bei einem gewalttätigen oder unterdrückenden Ehemann zurückgeschlagen haben. Oder dass sie weggejagt wurden, weil der sich eine neue Frau genommen hat. Das sind sehr zerbrochene Familienstrukturen da. Und dann klauen sie vielleicht Geld, um sich die Flucht zu ermöglichen, werden geschnappt, kommen ins Gefängnis. Waren dann vielleicht schon schwanger oder hatten ein stillendes Kind. Das spielt keine Rolle. Die sitzen alle hinter Gittern, Kinder hinter Gittern. Und die Frauen sind dann verzweifelt, wissen nicht, wohin mit ihren Kindern. Sagen, in der Familie sind sie nicht sicher. Sie werden vielleicht zu schwerer Arbeit missbraucht. Sie werden vielleicht misshandelt. Sie werden vielleicht sogar sexuell missbraucht. Im schlimmsten Fall werden sie sogar geopfert. Weil noch viel Hexerei, Zauberei und Voodoo dort betrieben wird. Und es ist eine Sache, ein Kind zu opfern, um reich zu werden. Und Mammon ist überall, auch in Uganda. So, dann versuchen sie, ihre Kinder zu schützen und wissen nicht, wohin mit ihnen. Denn die Waisenhäuser sind voll. Es gibt genug Waisenkinder. Auch bei Maria sind die Waisenhäuser voll, weil so viele Menschen auch sterben an Krankheiten wie Ebola, Malaria, HIV-positiv, AIDS. So, und dann können sie vielleicht noch in ein Auffanghaus, das wir auch mit betreuen. Aber von dort aus versucht man sie auch weiter zu vermitteln. Und das ist einfach eine total schwierige Situation. Das sind Lücken, die da sind, die wir versuchen zu füllen. Ich möchte euch jetzt einfach ein paar Fotos zeigen. Also hier ist einfach mal die Karte. Ich denke, viele von euch wissen, wo Uganda sind. Es sind auch einige schon da gewesen. Kann ich meine Hand ziehen? Wer war der? Oh, wow. Applaudiert euch mal selber. Dann wisst ihr wirklich, wovon ich auch rede. Ja? Also hier ist das kleine Land, umgeben von Kenia, Tansania, Ruanda, die sogenannte Demokratische Republik Kongo und Sudan, liegt am Lake Victoria, ist hauptsächlich bekannt auch durch diese Schreckensherrschaft und Gewaltdiktatur durch Idi Amin. Also Uganda ist für viele ein Begriff, ist ein sehr schönes, grünes Land mit sehr warmherzigen, sehr hilfsbereiten, freundlichen und auch charismatischen Menschen. Also wer einmal dorthin reist, muss wirklich vorsichtig sein. Es ist nicht nur Malaria, was man dort bekommen kann, sondern auch den Afrika-Virus. Dass man echt in Liebe zu dem Land fällt und immer wieder zurückkehren möchte. Da
das war rechts. So, genau, das war nämlich das, was du gesagt hast. Ich muss da hingucken. Jetzt ist das nur ein halbes Bild. Nein, das nächste nehmen wir nochmal. Das ist nämlich unser Logo. Das ist Fülle die Lücke gewesen. Und zwar ist das unser Logo. Wir haben das Kreuz gewählt, weil für mich steht das Kreuz im Mittelpunkt meines Lebens und sollte auch im Mittelpunkt dieses Dienstes stehen. Und auch so diese Arme, die man da so ein bisschen verschoben sieht, beinhalten, was wir tun. Wir gehen in das Gefängnis, wir machen also Gefängnisdienst, wir besuchen die Gefangenen in diesem Feuerofen. Wir sagen ihnen, dass sie von Gott geliebt sind. Wir sagen ihnen, dass durch Jesus Vergebung möglich ist. Wir sagen ihnen, dass sie gewollt und angenommen sind. Es ist an ihnen, ihre Entscheidung zu treffen. Das heißt, die frohe Botschaft verkünden steht im Mittelpunkt. Kindergefängnis heißt, unsere Jugendlichen und Kinder, die Strafmündigkeit beginnt in Uganda mit 12 Jahren und es wird nicht registriert, wann ein Kind geboren ist. Also kann auch schon mal ein 10-Jähriger dort im Jugendgefängnis aufgefunden werden oder ein 17-Jähriger im Erwachsenengefängnis. Das ist also alles möglich und die Kinder liegen uns natürlich mit ganz besonders am Herzen. Wir haben Rehabilitation und auch Prävention. Das sind einfach Maßnahmen, die wir ergreifen wollen. Rehabilitation heißt, wir fördern jegliche Form der Ausbildung in den Gefängnissen. Da gehe ich auch gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Und Prävention ist einfach auch mit Bibelkurse, mit Zurüstung, mit Jüngerschaftsschule menschenfähig zu machen, zu widerstehen und wirklich den Weg mit Jesus weiterzugehen. Das ist die beste Prävention, die wir haben. Ja, da bin ich. Das ist die Rezeption vom Hochsicherheitsgefängnis. Also, dass man da auch mal sieht, wie das Ganze aussieht. Die Räume sind repräsentativ. Nur zur Kenntnis, ja, sie sind repräsentativ. Ich habe ein Kurzvideo, das ich hier heute aber nicht zeige, was die realen Zustände auch zeigt, mit Sprüngen in den Wänden, Feuchtigkeit in den Zellen, keine Farbe, keine Fenster, nur Lüftungsschlitze. Wenn wir dann daran denken, 3600 statt 600, Einschluss um 5, rauslassen um 8, die kommen da manchmal raus, japsend nach Sauerstoff, ne? Weil auch der wird knapp. Das sind einige der Werte. Auch da haben wir gute Verbindungen, einfach durch das Wort Gottes, indem wir auch da mal Bibeln hinbringen. Ich bin auch schon gebeten worden, für das Gefängnispersonal einen Gottesdienst abzuhalten. Wir müssen mit ihnen kooperieren. Es ist ein sehr herausfordernder Dienst, der uns viel Sensibilität und Diplomatie abverlangt. In einem eher von Korruption und Hierarchien durchzogenem Land ist es nicht ganz einfach. Aber solange wir Jesus vorangehen lassen, öffnet er die Türen und hilft uns da in allen Beziehungen. Das einfach nochmal zur Erklärung. Die Häftlinge in Uganda sind alle in Gelb gekleidet, wenn sie verurteilt sind, entweder zu 5, zu 15, 20 Jahren, 40 Jahren, 60 Jahren, die Strafen sind dort sehr hoch. Ja? Also die Zeit im Feuerofen kann sehr lang werden. Die, ihr seht, in weiß gekleidet, sind zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe wird verhängt, momentan nicht ausgeführt, was sich aber immer ganz schnell ändern kann. Bis vor kurzem wurden noch Menschen erhängt oder wenn sie in der Armee vortätig waren, erschossen. Wir haben 280 Todeskandidaten im Moment in dem Hochsicherheitsgefängnis. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal da war und mit ihnen Gottesdienst gefeiert habe, habe ich echt geweint, weil die haben einen Lobpreis hingelegt. Da träumen wir von. Die haben mit so einer Freude und so einer Hingabe Gott gelobt und gepriesen. Das ist wirklich, da sieht man so ein bisschen davon, ne? Das ist also auch ein Gottesdienst, den wir veranstaltet haben. Man sieht sie jubeln, feiern, hüpfen, tanzen, singen. Also die Menschen sind wirklich so ganz, ganz nah dran. Hier bin ich im Bibelunterricht und werde übersetzt, denn Mukama Yebazewe ist auch fast schon das Einzige, was ich spreche. Vielleicht noch Uljota und andere kurze Begriffe. Das ist meine Jüngerschaftsklasse. Das sind im Moment 300 Männer. Die, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. 300 Männer, die im Bibelunterricht folgen. Wir machen unter anderem Alpha-Kurse, Stufen des Lebens und geben auch Zertifikate aus, weil viele der Gefangenen noch nie irgendetwas erreicht haben in ihrem Leben und dann so ein Stück Papier wie einen Schatz hüten. Ja, das ist für sie so eine Bestätigung, dass sie was schaffen können mit Jesu Hilfe. Das ist ein Musikinstrument. Ich habe jetzt gerade den ugandischen Ausdruck nicht, aber es ist so ein bisschen wie so eine Harfe, sieht aus wie so ein Schiff und wird so bespielt. Und hier ist eine der Hilfsgüterlieferungen, denn wir versuchen nicht nur die Liebe Gottes zu predigen, sondern sie auch mal in Aktion zu zeigen. Und dann ist es sehr, sehr hilfreich, wenn wir solche Dinge wie Decken, Sandalen, Plastiksandalen, Schulhefte, Seife und auch besseres Essen. Wir bringen auch immer regelmäßig Kohl rum und machen medizinische Einsätze. Wir bringen Medikamente, wenn wir sie haben. Das ist ein befreundeter Arzt aus München, der die Männer oder einen Teil der Männer mal untersucht hat, der mich auch mit Medikamenten versorgt, die wir da so nicht kriegen, gegen Prostatabeschwerden zum Beispiel. Und das sind unsere Jugendlichen. Die haben immer eins, Hunger. Die haben richtig Hunger. Die sind so unterversorgt und sind so vernachlässigt. Und da können wir dann natürlich auch immer wieder mit Kartons, mit Brot, mit Keksen, mit Saft, mit Seife, mit Kleidung, mit allem helfen, was so nötig ist. Also den Menschen geht es richtig schlecht in den Gefängnissen. Sie laufen da gerade freudestrahlend mit ihrer Beute davon. Hier haben wir die Kinder, die sind in diesem Auffanghaus, so um die 160, meistens ab 3 Jahre aufwärts bis 12. Da müssen sie zusehen, wie sie klarkommen. Wir versuchen, oder die Leiterin versucht, sie halt zu vermitteln, aber es ist sehr schwierig. Und man sieht auch bei diesen Kindern so die leeren Augen, weil sie haben schon in ihrem zarten Leben, in ihrem jungen Leben so viel Schlimmes erlebt. Hier ist ein Frauengefängnis, das wir dieses Jahr das erste Mal betreten haben, und zwar in Chigo. Das ist ein kleineres Gefängnis. Da sind eigentlich, ja, ist es konzipiert für 50 Frauen. 70 sind aber im Moment dort eingesperrt. Es war sehr sauber und ordentlich, als ich reinkam. Die Gefängnisleiterin hat mich sehr herzlich begrüßt und wir konnten erst mal 20 Matratzen besorgen, damit diese 20 Frauen, die eben mehr drin sind, nicht weiterhin auf nacktem Boden schlafen müssen. Wenn man eine Haftstrafe hat von 12 Jahren und dann sieht, dass man da auf dem Boden liegt, vielleicht diese 12 Jahre, das ist wirklich ganz deprimierend. Die Frauen haben dort auch in Chigo 10 Kinder von neugeboren bis 3 Jahren, die wir also versuchen mitzuversorgen mit Hygieneartikeln, mit Spielsachen. Hier sieht man nochmal die Männer mit den Trommeln. Davor hat man die Frauen gesehen beim Anfertigen von Kunsthandwerk. Das ist also auch etwas, was wir machen. Wir versuchen, die Frauen zu motivieren, etwas zu tun mit ihren Händen, etwas zu lernen. Taschen, Ketten, kleine Portemonnaies haben wir hinten übrigens auch auf dem Tisch aufgebaut. Wir haben einfach mal Anschauungsexemplare mitgebracht. Und auch wer möchte, darf sich gerne was davon mitnehmen gegen eine Spende, sodass wir wieder neues Material kaufen können und die Frauen weiterarbeiten können. Sie machen auch Kerzen. Wir haben einen Kerzenmacher-Lehrgang jetzt finanzieren können. Wir haben einen Hairdressing-Kurs finanziert. Wir machen im Upper Prison, in dem großen Gefängnis mit den Männern, für die, die jetzt schon länger gläubig sind, einen Israel-Kurs, weil ich es ganz wichtig finde, dass wir unsere Wurzeln kennen, damit wir feststehen können, gerade in dieser Zeit. Und Israel ist so ein Thema, das mir total auf dem Herzen liegt und wo ich einfach auch festgestellt habe, dass da noch ganz viel Unwissenheit herrscht, insgesamt in Uganda, also nicht nur im Gefängnis. Und die sind mit Feuereifer dabei. Ich selber hatte 3-mal das Vorrecht, nach Israel reisen zu dürfen, unter anderem auch mit Jakob Damkani, der vielleicht ein Begriff ist, um den Juden das Evangelium zurückzubringen. Denn es heißt ganz klar hier in der Bibel, den Juden zuerst. Und so ist es für mich also sehr wichtig, dass auch meine Geschwister in Uganda darüber Kenntnis haben. Das ist Baby Gertrude. Baby Gertrude hat ihren ersten Geburtstag im Frauengefängnis gefeiert. Sie ist dort geboren. Sie lebt dort mit ihrer Mama. Sie hat ein Geburtstagshütchen auf und das war's auch schon. Wir haben für sie gesungen. Kein Kuchen, keine Geschenke. Ich wusste auch nicht, dass sie Geburtstag hat. Ich konnte das dann später bringen. Aber für uns ist es immer wieder schrecklich zu sehen, dass die Kinder quasi hinter Gittern aufwachsen, obwohl sie nichts verbrochen haben. Und das ist eben auch ein Anliegen von unserem Dienst, Fülle die Lücke, diese Lücke zu füllen. Wir versuchen, Sponsoren für diese Kinder zu finden, dass wir sie rausholen können ab dem dritten Lebensjahr, dass sie sicher sind, dass sie eine Ausbildung machen können, Kindergarten, Vorschule, und dass sie einfach bei uns in Sicherheit abwarten können, bis die Mütter aus dem Gefängnis rauskommen und sich weiter um ihre Kinder kümmern. Das ist also keine Hilfe für Waisen, sondern für Kinder im Gefängnis. Das ist so ein bisschen Eindruck von Uganda, dass man mal sieht, wie es da aussieht. Das ist ein Teil der Hauptstadt Kampala. Die ist natürlich auch noch ganz anders, mit großen Gebäuden. Es war an einem Regentag. Das sind zwei Mädchen, deren Mütter im Frauengefängnis in Kampala in Luzira sitzen. Das ist das größte Frauengefängnis. Das sind Rachel und Judith. Die haben wir inzwischen zu Hause aufnehmen können. Denn für sie ist es nicht nur so, dass die Mütter im Gefängnis sitzen, sondern die Mütter sitzen dort auch wegen ihnen. Die haben also auch die Straftaten an ihren Kindern begangen. Judith ist im Vordergrund. Sie hat eine warme Jacke zu Weihnachten geschenkt bekommen und ist ein fröhliches Kind, allerdings mit zerstörten Händen. Die Mutter hat ihre Hände, ihr die Finger zerquetscht und gebrochen und die Hände angezündet in einem Anfall von Wut. Und wir wollen sie jetzt operieren lassen im Mai. Rachel ist von der gesamten männlichen Familie missbraucht worden und sollte dann von ihrer Mutter, die hat versucht, sie umzubringen, um sich ihrer zu entledigen. Und sie ist von Nachbarn gerettet worden. Die waren auch in diesem Auffanghaus, wo wir jetzt gerade ein Foto sehen von einem Mädchen, das eine Puppe geschenkt bekommen hat. Also auch in diesem Auffanghaus, wo denn diese Kinder aus Schutzgründen reingebracht wurden, können sie nicht bleiben. Und auch dort leiden sie Mangel. Sie sind dann zwar sicher, aber sie haben sich gegenseitig, aber auch keine Spielsachen, meistens auch keine gute Kleidung, keine Möglichkeit der Schulausbildung. Das ist ein Malkurs, den wir im Gefängnis, im Hauptgefängnis veranstaltet haben. Denn das Gemälde, das ihr da im Kreuz gesehen habt, ist von einer Österreicherin gemalt. Von Evelyn Pichler, die ist auch schon in Uganda gewesen. Die kommt aus dem Bereich Klagenfurt, ne? Und hat dort mit den Männern einen Malkurs veranstaltet. Der Chef des Gefängnisses hat mich zwar ein bisschen komisch angeguckt, als ich gefragt habe, aber er hat es dann letztendlich erlaubt. Und auch so versuchen wir, die Männer einfach zu fördern in ihren Fähigkeiten und ihnen einfach auch etwas zu tun zu geben, was sie auch mal so ein bisschen rausholt aus dieser brutalen Realität. Ja, hier haben wir nochmal die Kleinen. Wir können weitergehen. Das sind einige Ketten, die die Frauen im Gefängnis herstellen. Und zwar werden die aus Papier hergestellt. Ja, also wenn ihr dort hinten Ketten seht auf dem Tisch, das sind Papierketten. Die werden gedreht über so ein Stäbchen und lackiert, das heißt also aus Altpapier, dann lackiert kriegen, haben die denn diese Farbe. Es gibt auch welche, die konkret gefärbt worden sind. Und die werden allerhand gefertigt und dann Perle für Perle aufgezogen. Durch den Lack sind sie geschützt. Also auch wenn es regnet, kann man so eine Kette tragen. Man sollte aber nicht ins Wasser damit springen. Und die sind sehr dekorativ. Das sind nochmal unsere Jugendlichen, die also auch meistens in Lumpen rumlaufen. Das war eine Evangelisationsveranstaltung im Hauptgefängnis von Kampala, eine meiner ersten Aktionen, die ich dort organisiert habe. Und obwohl es geregnet hat, waren die Männer alle interessiert und quollen richtig aus dem Gebäude heraus. Hier sitzt meine Bibelgruppe mit Bibeln. Ich hatte kurz vor Weihnachten in unserer Buschtrommel, das ist eine Zeitung, die wir alle 2 bis 3 Monate rausgeben. Wer daran interessiert ist, kann seine E-Mail-Adresse bei Edda hinterlassen. Die ist sehr lesenswert. Wir haben auch ein paar Probeexemplare mit. Und da hatte ich eben angefragt, ob man uns mit Bibeln unterstützen mag, damit ein Bibelkurs die Menschen, die lesen können, auch eine Bibel zur Verfügung haben. Wir machen Bibelunterricht auch unter den Jugendlichen. Ich brauche da meistens einen Übersetzer, weil gerade die Jugendlichen sind auch gar nicht ausgebildet. Ja, das ist eins unserer Kinder. Nachdenklich, aber optimistisch. Das ist ein Gefangener, der seit 5 Jahren unschuldig sitzt. ein sehr heller Kopf, der um seine Freiheit kämpft und auch mit Rechtsanwalt nicht unbedingt auf Anhieb erfolgt hat. Das ist der Gefängnishof. Hier machen sie so ein bisschen Jokes. Sie tragen gerade die Decken und tanzen etwas für uns. Also da läuft alles in eigener Organisation ab. Kochen, sich um Kranke kümmern, sich gegenseitig unterrichten, sich zur Sauberkeit anhalten, die Zellen in Ordnung halten und so weiter. Das machen die alles selbst. Das sind einige unserer glücklichen Patenkinder, die größeren Mädchen, die wir schon aus dem Auffangerhaus rausholen konnten. Die haben inzwischen Sponsoren gefunden, gehen in eine Internatsschule, das ist so üblich in Uganda, und fühlen sich dort sehr wohl. Man sieht es auch, sie strahlen. Ich auch. Ja, haben wir noch? Das war's. Das war jetzt alles ein bisschen durcheinander mit den Fotos. Einfach mal ein buntes Kaleidoskop. Aber ich denke, ich habe euch sowieso ein buntes Kaleidoskop geboten. Und komme auch zum Ende, denn ich bin auch sicher, dass ich überzogen habe. Auch das liegt in meiner Natur. Es ist nicht das Problem, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll, sondern wie ich reduzieren kann, was ja auch gut ist. Ich freue mich aber, dass ihr alle so aufmerksam zugehört habt und hoffe, dass ich hier niemanden überfordert habe. Also einfach nochmal zusammengefasst, Gott hat für jeden von uns einen Plan, und zwar einen sehr guten Plan. Ja, das können wir nachlesen in Jeremia Kapitel 29, Vers 11. Er hat gute Gedanken über uns, er hat gute Pläne mit uns. Er hat für jeden von uns, den er individuell, die er so individuell geschaffen hat, auch einen Grund für unser Leben oder mehr als einen Grund. Und es ist an uns wirklich zu sehen, dass wir auch in diese Bestimmung hineinkommen und einfach auch tun, was so vor unseren Augen oder unseren Händen ist. Denn wir brauchen nicht für Gott arbeiten, wir sind nicht in einem Arbeitsverhältnis. Aber aus Liebe zu ihm, aus Liebe zu Jesus, dieses Licht weiterzutragen. Wir haben ja den Vers gehabt, die Werke des Feindes zu zerstören, ja, und Licht auch in die Dunkelheit hineinzubringen. Wenn ich in diese Gefängnisse gehe, dann ist es dort manchmal sehr finster. Und ich habe von Gott, als ich so auf dem Weg war und auch nicht genau wusste, wo mein Weg hinführen wird, ich bin einfach mutig vorangegangen. Und hatte auch Bedenken, das erste Mal in so ein Gefängnis reinzugehen. Aber Jesus geht wirklich voran und hat mir meinen Sinn des Lebens, meine Berufung auch mit einem Vers mehrfach bestätigt, und zwar aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Und das ist so wunderbar. Und natürlich kann ich nicht die Kerkertüren im Upper Prison öffnen und sagen, los, raus hier alle. Oder ich kann auch nicht nur predigen und sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Lasst uns das mal gemeinsam versuchen. Das würde sicherlich gut ankommen, aber das ist nicht das, was Gott mir aufträgt, sondern erstmal ist es wichtig, aus unserem inneren Gefängnis herauszukommen, nämlich aus dem Gefängnis der Unvergebenheit, der Gebundenheit, der Schuld, der Sünde und dann in die Freiheit hinauszugehen und dran zu bleiben. Und ich weiß nicht genau, wie es weitergehen wird in Uganda. Ich weiß nur, dass Gott uns diesen Dienst anvertraut hat, der sehr herausfordernd sehr speziell ist, der ja von ihm aber auch sehr gesegnet ist, weil auch ich immer wieder oder wir beide auch hier auf unserer Reise zurückgesegnet werden. Und wir wissen, dass Gott dort etwas tun will und wird. Er sagt uns und auch euch als Gemeinde aus Jesaja 60, steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das heißt, es muss nicht jeder sofort das Land verlassen und nach Afrika reisen. Man muss nicht in Gefängnisse gehen, um Menschenherzen zu erreichen, sondern oft ist das Missionsfeld gleich direkt in unserer Familie oder vor unserer Haustür. Gott will uns ermutigen, dass wir einfach seine Liebe und sein Licht weitertragen. In Uganda hoffen wir für unsere Menschen im Feuerofen, dass wir sie weiter unterstützen dürfen, dass wir, ja, wenn ihr es auf dem Herzen habt, mit Gebet unterstützt werden, denn das ist das Wichtigste. Wer es auf dem Herzen hat, vielleicht auch finanziell, ob einmalig oder durch einen regelmäßigen Beitrag, um vielleicht so ein Kind aus dem Gefängnis rauszuholen. Wer es auf dem Herzen hat, vielleicht ein Ausbildungsprojekt zu unterstützen. Vieles ist möglich. Wir haben Flyer mitgebracht, wo unsere Kontaktdaten drauf sind. Wir haben eine Internetseite. Wir sind jetzt auch über Facebook zu finden. Also man kann sich Informationen einholen und einfach den Ruf des Herzens folgen. Denn ich weiß, dass es letztendlich wieder Gott ist, der unser Herz anstößt und sagt, mach mal. Geh da mal rein, geh da mal hin. Oder verflieg mal nach Uganda, arbeite mit oder bete für die Menschen dort, bete für unseren Dienst, dass wir die richtigen Mitarbeiter finden und ja, lass dich einfach gebrauchen. Und das Gute ist, wir werden gebraucht und von Gott niemals missbraucht, ganz im Gegenteil. Alles, was wir geben, gibt er uns mehrfach, wirklich siebenfach, 70-fach, 700-fach zurück und das ist das Gute. Und so möchte ich jetzt einfach schließen mit diesen Eindrücken, mit diesem Abriss über unserem Dienst, mit der Einladung, noch im Gespräch zu bleiben, falls jemand auch im Moment in einem Feuerofen steckt und sagt, ich brauche Gebet, bitte seid frei, kommt ruhig zu uns. Auch Edda und ich sind berufen, hier zu dienen, nicht nur in Uganda. Und auch einfach für Menschen, für unsere Geschwister hier in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz einzutreten und zu beten. Seid einfach frei, euch weiter zu informieren und vielleicht auch ein Andenken mitzunehmen oder uns anzusprechen. Dankeschön.